habe auf dem Weg hierher
eine Menge Zeit gehabt. Ich habe so ein Tempomat, den stellst du auf 120 ein und dann tuckerst du so langsam über die Autobahn. Das macht den Hermann jetzt so ein bisschen verwundern, aber das ist so. Man muss ja Geld sparen. Man kann ja doch den Ölmultis nicht das ganze Geld auch reinstecken. Ne? So denke ich, sollte man sparen und habe ich dann mit 7,6 Litern meinen Weg hierher gemacht. Das ist auch noch nicht zu schlecht. Ne? So, und dann hatte ich eine Menge Zeit nachzudenken. Und da ist mir etwas ganz, ganz wichtig geworden. Ich könnte irgendwo lesen, aber ich lese mal einen markanten Vers aus Markus Kapitel 10. Da ist von diesem jungen Mann die Rede, dieser reiche junge Mann, der zu Jesus kommt und sagt, was muss ich denn tun, um ewiges Leben zu erben? Und dann sagt Jesus, du weißt doch, du musst die Gebote halten. Und kriegen wir als Evangelische nicht einen Schock, wenn wir sowas hören? Gebote halten? Wir sind doch aus Gnade errettet. Siehst du? Das wäre schon wieder ein Thema, um über die theologische Schieflage zu berichten und da etwas gerade zu rücken. Das ist eine Sache. Gut, dann sagt er, ja, das habe ich ja alles gehalten. Was fehlt mir noch? Er spürte, irgendwas fehlt. Und dann sagt Jesus, willst du vollkommen sein, dann, kennen wir, ne? Verkauf alles, was du hast, gib's den Armen, hast einen Schatz im Himmel, dann komm, folge mir nach. Jesus sagte, gut, du kannst auch mein Jünger werden. Das heißt, du kannst das tun, was Petrus tut, Johannes tut. Du kannst eine Zeit lang dir eine Auszeit nehmen und dann mit mir kommen und lernen, um zu lehren und eines Tages auch das Evangelium zu verkündigen. Kannst du machen. Aber du hast ein Problem, das ist die Kohle. Ne? Hängst an dem, was du besitzt. Das ist schade. Ist wirklich schade. Aber da ist ein Vers und der hat es mir oft angetan. Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm. Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich, dass wir in deinem wunderbaren Namen hier zusammen sein dürfen. Ich danke dir herzlich, dass du da bist und dass wir dein Wort haben dürfen, dass es sicher so sein wird, dass du durch dein Wort zu uns redest. Hilf mir, dass ich das alles der Reihe nach auch hinkriege und dass wir Gewinn davon haben, dass wir wachsen im Geist, Herr, dass wir wachsen in unserem Leben, im Begreifen unserer Verantwortung, den Menschen gegenüber. Lass diese Stunde nicht umsonst sein, Herr. Wir bitten dich, dass wir in Ehrfurcht heute Abend hier vor dir sind und dass wir dir alleine die Ehre geben. Amen. Amen. Man hat ja den Herrn Jesus beobachtet und man beobachtet uns ja auch. Dann hat man bei ihm gemerkt, wie er reagierte. Was in ihm vorging, als der Junge fragte, tja, was fehlt mir denn noch? Alle guckten sie auf Jesus. Und Markus ist der Einzige, der das berichtet. Er schaute ihn an und hat ihn lieb gehabt. Man spürte an dem Blick und man spürte an der Stimme Jesu, dass er ihn liebte. Das konnte man beobachten. Jesus war kein Phantom. Und jetzt sage ich noch etwas. Wenn ihr Lust habt, mal die Kirchengeschichte zu lesen, die ersten 400-500 Jahre, dann tut das mal und lest das mal sehr gründlich. Und da werdet ihr merken, wie man aus dem Jesus der Bibel auch durch die, seid mir bitte nicht böse, wenn ich jetzt ein Wort gebrauche, das Allgemeingut ist, aber vielleicht muss ich es nachher ein bisschen zurechtrücken, durch die Trinitätslehre ist eine Gottheit entstanden, die so weit von uns entfernt ist, sodass wir nicht mehr eine persönliche Beziehung haben, sondern Religionsausübung. Und das betrifft nicht allein die Kirchen, das betrifft uns auch. Jesus ist jemand aus Fleisch und Blut. Johannes sagt, ich habe ihn angefasst. Thomas sagt, ich habe ihn angefasst. Und was hat er gesagt? Mein Herr und mein Gott. Er war Gott. Er ist Gott. Aber er ist nicht dieser ferne Gott wie Thor oder Odin oder Zeus oder Jupiter oder ist dasselbe. Irgendeiner von diesen, sondern er ist anders. Wenn ich sage Trinität, man hat bei aller Liebe, und man kann das ja auch verstehen, man kann das nachvollziehen, man muss auch den Kirchenvätern eine Menge vergeben, und wir sehen da die Fehlerhaftigkeit und wie Gott sich über Fehlerhaftigkeit hinwegsetzt. Man hat den einen Gott aufgespalten. Natürlich sind es drei Personen. Aber wie ein Freund von mir auch immer sagt, wenn wir von Personen sprechen, dann machen wir doch besser Gänsefüßchen dran, damit wir das besser verstehen. Personen ja. Und wir müssen das in der Beziehung sehen. Dass wir nicht einer Schizophrenie oder irgendeiner falschen Lehre verfallen. Denn Jesus hat ja eine Beziehung zum Vater. Der Vater hat eine Beziehung zum Sohn. Da wäre jetzt viel drüber zu sagen, auch von einem Standpunkt aus, hebräischen Standpunkt aus, damit wir das besser verstehen. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit mal anders. Aber was ich sagen möchte, ist dieses. Seht mal, wie viel Fehlerhaftigkeit hat es in der Kirchengeschichte gegeben? Bei den Kirchenvätern, die eine Fülle von griechischer Philosophie übernommen haben ins Evangelium hinein, auch in die Interpretation des Sohnes Gottes und der Gottheit hinein. Und Gott in seiner Größe und Souveränität und Liebe zu den Menschen hat sich immer und immer wieder erwiesen. Schaut mal, wenn wir die, es hat so viele Sekten gegeben. Albigenser, Waldenser. Gott hat diese Leute, die für unsere Begriffe nicht rein in der Lehre waren, ne? Anführungszeichen. Gott hat diese Leute benutzt. Und stell dir mal vor, Gott benutzt uns. Ist das nicht ein Wunder? Steuerleberwahnsinn, so etwas, ne? Ja. Guck, ja. Sollte man nicht meinen, dass er uns benutzt und gebraucht. Gott ist, überleg mal, ich muss manchmal so drüber nachdenken. Stell dir mal vor, welch eine Macht das Evangelium hat. Das finstere Mittelalter, das schwarze Papsttum, all das, was die Menschen in Knechtheit gebracht hat über Jahrhunderte hinweg. Und doch, welch eine Kraft hatte das Evangelium, um Menschen selig zu machen bis in unsere Tage hinein. Dann bilden wir uns nicht ein, dass wir das Nonplusultra gefunden haben und das sind und das Ei des Kolumbus gefunden haben, sondern dass wir, seien wir ehrlich, wir sind fehlerhaft. Und Gott nimmt uns so, wie wir sind. Er nimmt uns so, wie wir sind und gebraucht uns. Den einen so, den anderen so. Den einen als Apfel, den anderen als Birne, den dritten als Kürbis. Und so geht es weiter, ne, durch den schönen Garten. Ja, du weißt so, Kürbiskompott, wie das schmeckt, ne? Mm. Ja. Es gibt interessante Typen. So, Gott liebt uns und bei all der Begrenztheit, die wir haben, wir sind sehr begrenzt. Und dass wir uns oft so streiten über nichtige Dinge, über lehrmäßige Dinge, das ist so blöde. Das ist so unfruchtbar. Das bringt nichts. Wird denn dadurch, dass wir uns so famos streiten können und die Lehre so sauber formulieren können, schon ein armer Penner in der Straße von der Liebe Jesu überzeugt? Ja, bestimmt nicht. Wird dadurch schon ein Jämmerling, der seit Monaten down ist und nicht mehr hochkommt und sich fast das Leben nimmt und mit diesem Gedanken auch spielt, mit Freude erfüllt, dass er die richtige Lehre hat? Es ist nicht viel wichtiger, jemand in den Arm zu nehmen und zu sagen, ich liebe dich. Ich kann auch sagen, was ist ein Kuss? Der Kuss ist die Aneinanderfügung von den Enden zweier Verdauungssysteme, ne? Zweier unterschiedlicher Verdauungssysteme, kann man sagen. Aber wer mal geküsst hat, der weiß, wie toll das ist, ne? So. Und so ist es mit der Lehre. Die Lehre, jetzt habe ich aber was gesagt, wa? Keiner von euch hat je geküsst, ja. Also, das ist das ja. Mein kleiner Enkel, 3,5 Jahre der Knochen, ja? 3,5 Jahre der Knochen. Ist er bei meinem, mit seiner Mutter zu meinem anderen Sohn gefahren nach Finnland. Die haben 3 Kinder. Und da ist Papa und Mama und 3 Kinder. Und meine Tochter, die hat ein schreckliches Drama hinter sich in den Vereinigten Staaten und ist jetzt seit knapp 2 Jahren bei uns mit dem Kleinen. Und eines Abends, dann sagt er, Mama, dort in Finnland, Mama, ich will auch einen Papa haben. Und der fängt an zu weinen. Und dann sagt er, so einen Papa, der dich in den Arm nimmt und auch küsst. 3,5 Jahre, der Kleine. Ich denke, diese Beispiele machen es deutlich, dass wir es lernen. Lehre ist zwar ganz gut und schön, aber damit ziehst du noch keinen Hering vom Teller. Damit haben wir noch nicht das Herz eines Menschen erreicht. Jesus schaute ihn an und er liebte ihn. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das mir auf dem Herzen liegt. Wie lautet Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland? Was haben wir in der Schule gelernt? Damals hieß das noch in der Volksschule Bürgerkunde, 4. Klasse. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wisst ihr was? Muss euch das ehrlich sagen, ich habe das nicht ohne Tränen lesen können, wie Jesus mit den Menschen umgeht. Wie geht Jesus mit den Menschen um? Wir haben ja Angst, nicht streng genug, nicht entschieden genug zu sein. Je strenger wir sind, je entschiedener wir sind, desto sicherer für den anderen, dass er in den Himmel kommt. Denn wenn wir den Weg möglichst schmal machen, dann kommt der andere wenigstens rein. Und viele suchen sich solche Sekten, wo die Führer sehr entschlossen, sehr entschieden sind, sehr eng sind. Da haben sie eine große Sicherheit. Wer sich mit der Psychologie von Sekten beschäftigt, der wird darauf stoßen. Die haben dann eine große Sicherheit und kommen dann mit großer Sicherheit in den Himmel. Selbst wenn sie alles Mögliche, auch die intimsten Dinge, diesem Führer alle paar Tage, alle paar Wochen beichten müssen. Aber das gibt ihnen Sicherheit. Jesus ist anders. Jesus ist so mit Menschen nicht umgegangen. Ich gebe euch ein Beispiel. Da kommt eine Frau, sie hört, Jesus ist bei Simon. Simon ist ein Pharisäer. Und sie geht zu Simon ins Haus. Wenn der Simon ein Sadduzäer gewesen wäre, wäre sie wahrscheinlich nicht dorthin gegangen. Die Pharisäer waren entgegen der Presse, die sie bei uns hatten oder haben, doch sehr tolerant, sehr freundlich und in der Regel sehr gütig. Nicht so engherzig, wie wir denken. Das waren die Sadduzäer in erster Linie und die Essener ganz besonders. Die Pharisäer haben ein weiteres Herz und einen weiteren Horizont gehabt. Und so hat sie es gewagt. Sicherlich muss er sie gut gekannt haben. Er verrät uns ja nicht, woher er sie kennt. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Naja, dann hat man halt auch in Bezug auf Simon so ein paar Gedanken, über die man vielleicht Buße tun muss. Jedenfalls, Jesus liegt so zu Tische, die Beine, die Füße nach hinten, und dann kommt diese Frau rein. Spornstreichs geht sie auf ihn zu, beugt sich zu ihm nieder, umfasst seine Füße und küsst sie und beweint sie. Die Tränen fließen nur so rüber. Und dann nimmt sie ihre Händchen und streichelt mit ihren weichen Frauenhänden die Füße Jesu, ne? Und Jesus lässt das geschehen, hat keine Angst, dass das morgen in der Bildzeitung steht, ne? Dass die Medien in großer Aufmachung darüber berichten. Dann trocknet sie seine Füße mit dem Haar und schließlich hat sie da noch ein Fläschchen mit einer speziellen, sehr, sehr teuren Narde, wie es später auch mal Maria haben wird, und salbt ihm die Füße damit. Und der Geruch verbreitet sich im Haus. Und der Pharisäer, der freut sich nicht über den schönen Geruch in seinem Haus, den Duft dieses Parfums aus Nordindien, aus dem fernen Indien, sondern er sagt, wenn das ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau ist, und dann wird er die auch entsprechend behandeln. Dann wüsste er, was das für eine Frau ist. Ja, und? Weil Jesus weiß, was das für eine Frau ist. Deswegen behandelt er sie so, dass der Simon fast durchdreht in seiner Frömmigkeit und weil das seine ganze Theologie durcheinander wirft. So geht man doch nicht mit Sündern um. Kennt ihr das Wort, das in der Bibel steht? Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich sein Leben lang quält, ne? Sondern dass er von den Gläubigen allen verachtet wird. Was ist denn? Warum geht Jesus mit dieser Sünderin so um? Er will, dass diese Frau ihr Leben da an seinen Füßen endet. Dass das, dass ihre Vergangenheit da liegen bleibt und jetzt etwas Neues beginnt. Jesus will nicht Strafe. Jesus will nicht Ächtung. Jesus will Veränderung. Jesus will, diese Frau soll sich ändern. Und wie kann sie sich ändern? Indem er ihr sagt, hör mal, du sülst hier rum, machst hier eine große Sache, hast du überhaupt schon deine Sünde eingesehen und bekannt? Gute Gelegenheit, alle Leute kennen dich ja hier. Nun bekenn mal, bekenn mal, bekenn mal. Hat er so gesagt? Ja, tolle Gelegenheit, einen Menschen in den Himmel reinzubringen, ne? Ja, Mann, diese Frommen, ne? Toll. Merkst du den Unterschied? Jesus ist ein hervorragender Lehrer. Da ist der Simon. Da ist die Frau. Und Jesus wendet sich zu der Frau und spricht zu Simon. Simon, ich habe dir was zu sagen. Und dann kennt ihr dieses Gleichnis mit dem Erlassen der Schuld. Große Schuld, kleine Schuld. Diese Frau hat viel geliebt, denn ihrer viele Sünden sind vergeben. Frau, sagt er, geh hin im Frieden. Er sagt zu ihr, pass auf. Da sagt er, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Shalom. Ein Riesenwort. Shalom ist nicht nur Frieden. Ist nicht nur, dass du Sündenvergebung hast. Shalom bedeutet, und fühl dich wohl. Atme wieder durch. Die ganze Last, die du mal hattest, ist alle weg. Was hat er getan? Jesus hat, noch ehe er den Mund aufgemacht hat, durch sein Verhalten gezeigt, ich stelle die Würde dieser Frau erstmal wieder her. Ich gehe mit ihr um wie mit jedem normalen Menschen. Anderes Bild. Jesus auf dem Tempelhof, predigt dort oder lehrt dort, schon früh am Morgen, am Abend ist er zum Ölberg gegangen, hat gebetet, morgens kommt er zum Tempel. Ist ja nicht so weit, ne? Wir sind da schon öfters mal gegangen. Und plötzlich ein Tumult. Da brechen sich ein paar Leute Bahn. Ein paar Pharisäer kommen an, schleppen eine Frau an und sagen mal, hier haben wir ein Corpus Delicti. Hier haben wir eine Frau, die haben wir beim Ehebruch erwischt. Mose sagt uns, dass wir solche steinigen sollen. Was sagst du? Das sagten sie ihm, um ihm eine Falle zu stellen, ne? Was gegen ihn zu haben. Hintergrund? Ah, wo ist der Mann? Eine Frau im Ehebruch erwischen ohne Mann? Schlecht, ne? Also fehlt eine Person. Die Sache ist, steht auf schlechten Beinen. Beweislage ist nicht allzu gut. So, aber die Pharisäer haben nie eine Frau oder einen Mann wegen des Ehebruchs gesteinigt. Bis dahin, auch danach nicht. Das haben sie abgelehnt, weil sie gesagt haben, wir haben nicht das Recht dazu, einen Menschen zu steinigen, wenn er Ehebruch begangen hat. Ja, aber Mose sagt das. Ja, gut, Mose sagt das. Aber haben wir das Recht? Dürfen wir das tun? Ihre Theologie war, machen wir nicht. Wenn jetzt Jesus gesagt hätte, ja, steinigt sie, ne? Oder steinigt sie nicht, das ist sowas wie mit der Münze damals. Ne? Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Soll man dem Kaiser Steuern zahlen? So, was tut Jesus? Sie kommen also zu ihm mit einer theologischen Frage. Haben die Leute wirklich theologische Probleme in unserem Land? Haben sie nicht menschliche Probleme? Ist das Problem, das du hast, wirklich ein theologisches Problem? Und ich sage euch etwas, wir können uns über theologische Sachen streiten und auseinandergehen und sagen, du kannst nicht mehr mein Bruder sein. Aber es ist nicht die Theologie. Es ist das Herz, das uns auseinanderbringt. Vergiss das nie. Die kommen mit einer theologischen Frage zu Jesus und erwarten, dass Jesus das Dilemma dieser Frau theologisch löst. Also wieder diese Geschichte mit den beiden Enden von zwei unterschiedlichen Verdauungssystemen. Ne? Jesus bückt sich nieder, schreibt auf die Erde, was immer er schreiben mag. Jeremia 17,31, diese Stelle ist da angegeben bei einigen Bibeln, dass die Namen derer, die von Gott abweichen, auf die Erde geschrieben werden, möglicherweise. Er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der kann ja den ersten Stein werfen. Ist das eine theologische Antwort? Absolut nicht. Jetzt bringt er diese Männer in eine, ganz offen, in eine Beziehung zur Frau. Eine theologische Frage haben sie zwar formuliert und sie haben vielleicht auch eine gewisse Beziehung zu dieser Frau empfunden, aber das Dilemma sollte theologisch gelöst werden. Jesus sagt, Quatsch, machen wir nicht. Wir lösen das anders auf. So, schmeißt den ersten Stein. Dann beugt er sich wieder nieder und schreibt wieder. Redet mit keinem. Kein theologisches Streitgespräch, gar nichts. Plötzlich haut einer nach dem anderen ab. Und der Herr ward gelassen allein mit der Frau in der Mitte. Dann hat er sich aufgerichtet, hat sie angeguckt und hat gesagt, Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat dich niemand verdammt? Keiner. Ja, dann verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Wir würden heute sagen, hat dich denn keiner verurteilt? Ich auch nicht. Geh hin und mach das nicht mehr. Tu das nicht mehr wieder. Die Art, wie Jesus handelt, ist nicht wie vor einem Gericht. Dass der kleine Sünder sich so jämmerlich fühlt. Der Sünder fühlt plötzlich, da ist etwas, was mich zieht. Da zieht mich etwas. Ich kann dem gar nicht mehr widerstehen. Was ist das? Liebe. Chesed heißt das in Hebräisch. Liebe, Güte, Gnade Gottes. Vergiss die Theologie. Du wirst mit theologischen Antworten keinem Menschen helfen. Ich werde erinnert an etwas, war vor Jahren, das ist jetzt schon gut 34 Jahre her. oder nicht ganz so viel, oder 30 Jahre her. Da war ich auf einer Konferenz und war da eingeladen, und einer der Redner, der hat dann, und ich freute mich drauf, ich habe schon viel von ihm gehört und ich wollte ihn unbedingt hören, und ja, jetzt war ich natürlich richtig froh, mal diesen Bruder zu hören. Und er hat eine tolle Predigt gehalten. Fantastisch. Hieb- und stichfest über Heiligung. Heiligung ist großes A, römisches erstens, arabisches erstens, kleines A. Und die ganzen Unterschriften, wie man so eine Diplomarbeit schreibt, sagen wir mal. Und jetzt, wenn das ist, dann geht das in und dann funktioniert das so. Wenn du aber dann so, dann geht das wieder so. Ne, so. Oh, toll. Sagenhaft. Oh, ich habe gestaunt. Das war herrlich. Und dann habe ich gesagt, danke, lieber Heiland. Du hast mich jetzt heute Vormittag von so einem Quatsch gesund gemacht. Halleluja. Amen. Ich musste weg, konnte mit ihm nicht mehr sprechen. Jahre später traf ich ihn wieder. Ich war glücklich, weil ich habe ihn als Gottesmann sehr geachtet, sehr geehrt. Traf ihn wieder in einem fremden Land, lud ihn ein zu mir nach Brasilien. Und er hat bei mir an der Bibelschule einen fantastischen Bibelunterricht gegeben und ich bin dann auch bei ihm zu Hause gewesen. Leider ist er schon vor Jahren gestorben, viel zu früh. Schade, hat mir sehr, sehr leid getan. Ich sag mal, lieber Johannes, weißt du was, du hast mal eine fantastische Predigt gehalten. Ich habe das Ding so aufgezogen, ich fand die so klasse und da hast du mich ein für alle Mal von dieser Heiligung und dem, was du damals gesagt hast, gründlich kuriert. Der wusste gar nicht, was er jetzt einordnen sollte. Da habe ich ihm das erklärt. Ich weiß, ich bin dir so dankbar gewesen, dass du so eine perfekte Predigt über die Heiligung gehalten hast. Theologisch so exakt, dass ich mir sagte, sowas kann ich mit dem Penner nicht besprechen. Dann bleiben wir mal lieber auf dem Boden der Wirklichkeit. Wir haben uns dann über andere Dinge unterhalten, theologische Fragen, und dann sein Steckenpferd war dann die Offenbarung. Ne? Es gibt ja hunderte von Büchern über die Offenbarung und alle haben eine Offenbarung und jedes Buch ist anders. Toll. Und wie ist das mit den so und so? Und wenn dann mit der 666 und dann wie, und alles sowas. So. Nicht 666, sondern 666, das müssen wir auch dran. Aber ne, nur nebenbei. Also, ne. Dann haben wir an einem Vormittag die Klingen gekreuzt. Ganzen Vormittag, so 3 Stunden, haben wir da gesessen und geackert. Und er hat meine gegenteilige Meinung ertragen müssen. Und ich seine. Nach dem Mittagessen sagt er zu mir, Horst, ich fand das heute Morgen so toll. Wir haben so über Gottes Wort gestritten, aber das ist mir noch nicht vorgekommen. Ja, man kann sich so streiten und das so in brüderlicher Liebe machen. Und wir beide sind uns um den Arm gefallen und haben es herzlich lieb gehabt. Ich bin dem Herrn so dankbar gewesen für diese tolle Predigt, die er hielt, die ich absolut abgelehnt habe. Abgelehnt habe in der Art. So kann man nicht. Jesus ging umher, das habe ich dir geschrieben, lieber Theophilus, was Jesus tat und lehrte. Er hat getan und dann gelehrt. Versteht ihr? So, diese Frau dort wäre nie durch eine theologische Abhandlung und wenn sie noch so perfekt gewesen wäre von unserem Herrn Jesus geheilt worden. Die hätte wahrscheinlich wie ein richtiger Advokat immer noch ein Hintertürchen gefunden. Aber so wie Jesus mit ihr redete, hat die bei der nächsten Gelegenheit zur Versuchung nicht mehr gekonnt. Die konnte sagen, kann ich nicht mehr. Schluss aus, das war einmal. Das ist History, das ist Geschichte. Nehmen wir den Zachäus. Dieser Mann sitzt im Baum. Was ist er für ein Typ? Wir lernen, das ist ein Zöllner, und wir lernen, die Zöllner hatten ihre Seele verkauft an die Römer. Wegen des Geldes. Von Patriotismus keine Spur. Wäre also kein Patriot gewesen. Gut. Dieser Mann hat die Leute beklaut, das wussten sie alle. Der war reich. Lebte aber in einer Stadt, in der es vornehmlich von Priestern und Leviten wimmelte. Jericho war eine Priesterstadt. Priester, Leviten, die lebten da. Deswegen ging ja auch der Priester und der Levit in dem Gleichnis dieselbe Straße hinab. Na, nach Jericho. Okay. Also war dieser Typ gut bekannt. Jesus guckt, na, sagt er, was machst du denn da oben, ne? Hättest du dir denn nicht ein Podium bauen können? Jesus grinst ihn nicht an und stellt ihm eine sarkastische oder eine zynische Frage oder nimmt ihn auf die Schippe oder ironisch irgendwie, sondern Jesus stellt als allererstes seine Würde vor dem ganzen Volk wieder her. Und Jesus hat keine Angst, das zu tun. Er sagt, Zachäus, komm schnell runter, ich will bei dir Abendbrot essen. Das war das Bescheuertste, was einer sagen konnte. Das war verrückt. Aber Jesus macht das. Und dann gehen sie. Der hätte nie gewusst, wer Jesus ist. Der wollte doch wissen, wer Jesus ist, ne? Von dem, da steht doch drin, ne? Er ist auf den Baum geklettert, weil er wissen wollte, wer Jesus ist. Hätte er nie gewusst. Aber jetzt lernt er es kennen. Schon der erste Satz zeigt ihm, wer Jesus ist. Man muss Jesus selber hören, seine Stimme erstmal hören. So, jetzt gehen sie da, sind sie dicht am Haus. Sagt er, warte mal. Ja, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wo ich betrogen habe, da zahle ich das den Leuten vierfältig zurück. Da ist ja wohl nicht mehr so sehr viel geblieben, ne? Wenn Jesus ihm theologisch begegnet wäre und hätte ihm aufgrund des Gesetzes Moses verklickert, wie das ist mit so einem Typen, der seine Seele an die Römer verkauft, kein Patriot ist, seine eigenen Brüder ausbeutet und wo das doch in 5. Mose so und so, Vers so und so steht und wo das doch in 3. Mose so und so, Vers, Kapitel so und so, Vers so und so steht. Was hat mehr gewirkt? Was? Jesus hat, bitte vergesst den Satz nicht. Das ist mir so groß geworden, als ich das gemerkt habe, alter Knochen bin ich geworden, als ich das gemerkt habe in dieser Formulierung, habe ich geheult. Ich habe gesehen, nicht so viele Zeit umsonst. Naja, aber der liebe Heiland ist ja gnädig, dann hat mir in meiner, wie ich vorhin schon sagte, das muss wohl so sein, dass wir alle so unfähig sind und so begrenzt sind, damit er uns wenigstens gebrauchen kann. Wenn wir so perfekt wären, dann könnte er uns gar nicht benutzen. Ne? Wir hätten ja für alle Leute die perfekte Antwort. Ne? Mann. So, als ich das gesehen habe, da habe ich geheult und da habe ich mir gesagt, Herr Jesus, hilf mir, dass ich das auch so tue. Dieser Mann hat dadurch, dass Jesus ihn wie einen Menschen behandelt hat, nicht wie einen Sünder, nicht wie einen Verräter, nicht wie einen Zöllner, nicht wie einen Schlimmen, sondern so als Mensch. Du bist geschaffen im Ebenbild Gottes und alle anderen auch. Wissen wir das? So. Und so müssen wir den Menschen begegnen. Ich habe einen Schwager, das ist der jüngste Bruder meiner Frau. Bei dem hat man jetzt, der hat uns ja immer wieder in der letzten Zeit besucht. Ein paar Jahre jünger als meine Frau. Einen Tumor zwischen Herzbeutel und Lunge entdeckt. Man hat ihm gesagt, das ist inoperabel. 4x6 cm groß. Nicht sehr groß, aber immerhin, es ist da. Man hat ihm aus dem Herzbeutel, er war fast am Sterben, in letzter Minute, dem einen Krankenhaus hat man nicht entdeckt, was er hatte, da hat man ihm, weiß nicht wie viel Wasser, 1,5 Liter wohl, rausgepumpt. Schrecklich, der war grau. Ein paar Tage zuvor war er noch bei uns in Celle, der wohnt in Aachen, 400 Kilometer entfernt. Er mit seiner Frau, der hat ja einiges erlebt, der hat sich mit jungen Jahren bekehrt, er war ein eifriger, brennender Junge. Boah, und wir haben gedacht, das wird wahrscheinlich auch nochmal. Er ist ein paar Jahre jünger als ich. Ich war damals 17, er war wohl 12, als er getauft wurde. Und der hat für Jesus gebrannt. Der hat seine Bibel durchgelesen gehabt, der war so perfekt, tolle Antworten gegeben. Und als er betete und betete, dann kam seine liebe, teure Schwester im Herrn. Und die hat ihn so richtig ausgeschimpft. Du wirst schon noch verrückt werden. Das hat ihn so erschüttert, dann ist er nie mehr wieder gekommen. Seine Mutter war eine Witwe. Und die hat eine Menge durchgemacht. Die Mutter musste eines Tages zum Richter. Und dann sagte der Richter zu ihr, Sie sind zu streng mit dem Jungen. Der Vater war ja kurz vor Ende des Krieges im Krieg ums Leben gekommen. Und können nicht mit der Bibel und so weiter. Und dann ist meine Schwiegermutter, eine kleine Frau, die hatte unter der Nase so eine Öffnung zum Reden. Und dann hat die dem Richter gesagt, also mal, von Ihnen hätte ich ja nun was anderes erwartet. Ich bin eine arme Witwe, ich habe meine 9 Kinder durchbringen müssen. Ich habe diesen Jungen, der hat seinen Vater nie gesehen und sein Vater hat ihn auch nie gesehen, durchgebracht durch die Notzeit. Und dann hat sie gesagt, und das ist schwer, und der Junge hat gestohlen. Opferstock hat er leer gemacht, ne? In der Kirche. Sagt der Pfarrer, ach Frauchen, lassen Sie das doch. Das machen die jede Woche hier. Ne? Ja. So, aber diesmal hat er was anderes ausgefressen und ne, so. Und dann soll ich dem Jungen, ist ja schon gut. So, dieser Hannes, der hat dann viele, viele Jahre in der Welt gelebt. Fleißiger Arbeiter, tüchtiger Mensch, ehrlich geschuftet, gearbeitet, Meister gemacht, er ist Malermeister gewesen, hat an großen Gebäuden Versiegelungen gemacht, sehr bekannter Mann geworden. Aber vor über zehn Jahren hat man ihn im Klinikum versaut, Rücken Probleme gekriegt und falsche Operation. Ach, das war, das passiert ja schon mal, ne? So, Mutter war jetzt gestorben, auch, konnte nicht mehr für ihn beten. Wir hatten immer ein gutes Verhältnis zueinander und er kam oft zu uns. Er qualmte. Er hat bei uns, wenn er geraucht hat, dann ist er rausgegangen mit seiner Monika. So, vor ungefähr einem Jahr, dann hat er uns das erste Mal in Celle besucht und betete. Wir beteten immer am Tisch und wir haben mit ihm nicht über geistliche Dinge gesprochen. Ich habe ihm nie gesagt, willst du dich nicht mal bekehren? Gar nichts, nie gesagt. Nie darüber, Hilde auch nicht. Ich habe ihn in den Arm genommen. Ich habe gesagt, aber bevor ihr geht, da werden wir noch beten. Jo, sagt er, das mach mal. So habe ich immer mit ihm gebetet. Der Horst muss doch noch beten, meint die Monika, bevor wir fahren. So, und jetzt ist er vom Tod gezeichnet. Aber bevor er den Befund hatte und das wusste, hat er zu mir gesagt, bei dem letzten Besuch, vor 3 Wochen, ich habe zum Herrn zurückgefunden. Wodurch? Ich habe ihn in den Arm genommen. Hilde hat ihn in den Arm genommen. Wir haben nie über irgendwas gesprochen. Ich wusste nur über seine Verletzte, von seiner verletzten Seele. Ich weiß nur, wie man Menschen kaputt machen kann, zerstören kann. Und ich sag euch, dass ich heute Abend hier stehe. Das ist nur Gottes Gnade. Mich haben sie als Kind fertig gemacht, die Frommen. Du bist doch ein Krüger, sein Sohn. Und was machst du? So. Und ich habe den Hannes in den Arm genommen und die Moni in den Arm genommen. Wir haben sie lieb gehabt. Heute ist es so. Er hat sein Leben Jesus geschenkt. Heute Abend, sagt mir meine Frau, sie hat mit Moni gesprochen. Und Moni will von ihrem Alkoholproblem loskommen. Sie möchte ganz Jesus dienen. Sie möchte sich bekehren. Wisst ihr was? Wir machen es nicht auf dem theologischen Weg. Wir machen es nicht über die reine Lehre. Wir machen es nur auf dem Weg von Herz zu Herz, über Beziehungen von unserem Herzen. Johannes sagt, ich habe Jesus erlebt. Ich habe ihn damals gehört. Ich habe ihm in die Augen geschaut. Ne? Ich habe ihn angefasst. Und das alles, was ich mit Jesus erlebt habe, das sage ich jetzt euch weiter. 1. Johannes Kapitel 1. Geschwister, wir alle machen Riesenfehler. Unsere Kirchen und Gemeinden sind alle unvollkommen. Der eine hat die Erkenntnis, der andere hat die Erkenntnis. Lass sie, das ist wunderbar. Der eine hebt das auf den Leuchter, der andere hebt das was anderes auf den Leuchter. Das muss so sein. Das wirst du nicht anders haben. Kürbis sieht anders aus als eine Birne, ne? Das ist so. Im Garten findest du aber alles. Wir machen doch keine Monokultur. Wir sind doch pluralistisch. So, da kommt es darauf an, dass wir werden wie Jesus. Dass Menschen, wenn sie uns denn beobachten, merken, der hat mich lieb. Okay? Diese Frau, die hat mich lieb. Dieser Mann, der hat mich lieb. Da spüre ich etwas. Das ist anders. Geschwister, ich habe gesehen, und ich bin sehr traurig darüber, dass mir so manche Erkenntnisse erst sehr spät gekommen sind. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich noch ziemlich jung, da habe ich in den Spiegel schauen können und konnte zu mir selber sagen, gut gemacht, Junge. Hast du durchgehalten. Das war mal richtig. Da kannst du gerade vor dir stehen mit dieser Antwort. Und der muss selber sehen, wie er zurechtkommt, dieser Sünder. Aber es war relativ früh, dass ich erkennen durfte, dass das falsch ist. Aber als ich das vor drei Wochen erlebte, dieses Erlebnis dort auf dem Tempelberg, da habe ich geheult, da dachte ich, Mann, warum ist mir das entgangen? Geschwister, ich sag's euch nochmal, mit theologischen Worten und frommen Sprüchen werden wir keinem Menschen in seiner Not helfen. Nimm ihn in den Arm und wenn es sein muss, halt die Klappe. Sei ruhig, aber lass ihn spüren, dass du ihn lieb hast. Hudson Taylor, dieser große, berühmte Missionar, der hat gesagt, nichts brauchen wir so wie Trost. Stimmt's? Nichts brauchen wir so wie Trost. Lieber einmal mehr trösten als einmal zu wenig. Und ich habe mich davon abgewandt, dass ich mir Vorwürfe darüber mache, nicht streng genug gewesen zu sein. Ich mache mir heute Vorwürfe, dass ich in einigen Fällen zu streng war. Sicherlich, es gibt Situationen, da sind Menschen borniert in ihrer Sünde und du kommst nicht an sie ran und sie wollen auch nicht. Sie sind böse und lassen sich nichts sagen. Das ist auch. Da kannst du nichts machen, da kann Jesus auch nichts machen. Der Judas, das war ein Dieb. Der erlebte die Güte des Herrn Jesus Tag für Tag. Aber er hat geklaut. Ob er Tag für Tag geklaut hat, weiß ich nicht, aber egal, ob er es mit der Tat gemacht hat oder mit seinem Herzen. Die Nähe zu Jesus hat ihn nicht verändert, weil er ein Herz hatte, das sich nicht helfen lassen wollte. Er blieb ein Dieb. Andere, wie Zachäus, kamen mit einer noch viel größeren Schuld als Judas zu Jesus und haben Befreiung erlebt. Merkt ihr was? Das ist der Unterschied. Der eine steht zu dem, was er getan hat, und der andere leugnet es. Und wo wir leugnen, keine Chance. Da kann selbst Gott uns nicht helfen. Auch das ist wahr. Und da sagt der Apostel, da sollen wir das Kleid eines solchen Menschen nicht anfassen und uns seiner Sünde nicht teilhaftig machen. Wir sollen uns davor fürchten sogar. Auch das gibt es. Habe ich auch erlebt. Aber das ist so schön, ne? Wenn dich demnächst ein Mensch betrachtet, morgen vielleicht oder heute oder mich, dann sollte es doch so sein, dass man merkt, er hat ihn angeschaut und hat ihn lieb gehabt. Ich mache Schluss. Gestern hat es geregnet in Aachen, anständig geregnet. Und ich wollte noch schnell da irgendwo in ein Geschäft gehen mit meiner Tochter. Da sitzt da so ein armer Kerl. Meine Tochter kannte ihn, die hat auch ein richtig weiches Herz, die Gabi. Und dann hat sie ihn gegrüßt, da sitzt er da. Oh, denke ich, du hast ja noch was in der Tasche. Da habe ich schnell was rausgeholt und habe es ihm da. Da sage ich, Mensch, sitzt du da im Regen hier? Mensch, geh doch woanders hin. Dann habe ich ihm das Geld da so hin. Da sagt er, Papa, so gibt man doch einem Menschen das Geld nicht. Du hast es dem da einfach so hingeschmissen, der Honk heißt es. Honk, Hund, ne? Nein, sage ich, das habe ich nicht gemacht. Ich war doch lieb zu ihm. Er sagt es aber, so wie du dem das da hingeschmissen hast. Naja, wir kamen dann wieder zurück, da saß der noch immer da im Regen. Muss ja einfach vorstellen, auf dem Bürgersteig, einfach so im Regen. Ne? So. Habe ich ihn angeschaut, habe ihm gesagt, tschüss oder auf Wiedersehen oder wie auch immer oder bis später. Ja, jedenfalls Lass uns freundlich mit Menschen umgehen, gütig. Darauf kommt es an. Und dann haben wir auch keine Angst davor, nicht in den Himmel zu kommen, dass es nicht klappt. Okay? So, jetzt beten wir noch. Lass uns zum Herrn kommen. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen, dass wir so als deine Kinder hier vor deinem Angesicht sein dürfen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so mit unergründlicher, ewiger Liebe liebst. Kennst uns ja, Herr. Gründlich kennst du uns. Von damals, als wir auf diese Welt kamen, unser ganzer Weg ist vor dir gezeichnet. Ich danke dir, Herr, dass wir heute Abend hier sein durften und durften über dich sprechen, durften von dir uns Wegweisung geben lassen. Ich bitte dich, dass das uns hilft und dass wir uns ändern und dass wir merken, wir brauchen mehr von deiner Liebe. Amen. Darf ich noch was sagen? Ganz kurz. Weil ich das Lied gerade singe. Das kommt ja aus dem Englischen. Das heißt, if that isn't love. The ocean is dry, no more stars in the sky, and the sparrows don't fly. If that isn't love. Wisst ihr, wer das gesungen hat? Ein Mann aus einer Pfingstgemeinde aus Phoenix? No. Phoenix? No. Wo war er denn her, da? Ich hab gerade eine Sperre. Elvis Presley. Ich habe eine Sammlung von vielen, vielen Liedern, die er gesungen hat. Elvis Presley. Viele Lieder. Ich habe, denke ich, die Kassette sogar hier mit. Eine. Das sind zwei. Das wisst ihr wahrscheinlich nicht. Der Junge hat eine Riesensehnsucht nach dem lebendigen Gott gehabt. Er hat mit Vorliebe die Gospels gesungen. Bitte? Ja. Ja. Ja, ja. Er war gläubig. Er kann. Seine Eltern waren in der Assemblies of God in der Stadt dort. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Das ist Memphis, Tennessee. Ja. Memphis, Tennessee. So. Und der Junge hatte eine große Sehnsucht nach Gott. Menschen, ich habe Leute aus seiner Gemeinde kennengelernt. Die haben mir erzählt, das ist schon viele, viele, viele Jahre her, vielleicht 40 Jahre, ich war vor über 40 Jahren dort. Die haben mir erzählt, dass er damals von Menschen in seiner Gemeinde so schäl angeguckt wurde, als er noch jung war und seine ersten Singversuche machte. Und dann war er nicht in der Clique. Er war neben der Clique. Aber das, weißt du, das von Jesus. Wenn ihr die Lieder hört, wie der die singt, ich kenne die von anderen. Ich habe keinen, der so singt, der sie so singt wie Elvis Presley. Er mag in dem Zustand, als er war, nicht der große Christ gewesen sein, aber man spürt ihm ab seine hungrige Seele nach Gott. Und es war so 2-3 Jahre, bevor er starb, hat Gott mir aufs Herz gelegt, täglich für ihn zu beten. Ich wusste nicht, dass er krank ist. Ich lebte ja in Brasilien. Und als er starb, war ich in Brasilien. Und ich habe viel für ihn gebetet. Und ich habe nachher, wie du sagst, so was Ähnliches, einige Anzeichen gehört. Und es haben viele Leute für ihn gebetet. Und ich glaube, dass seine Seele den Herrn gefunden hat und dass er wieder zurückgekommen ist zu Gott. Ja. Das war ein Lied von ihm. Das er oft nicht, es ist nicht von ihm, aber das ist aus dem Englischen, das gibt es im Englischen. If that isn't love. Und das wollte ich noch sagen. So, hätte man manch einem Menschen mit einem bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Liebe und Güte geschenkt, als er jung war, da hätte aus ihm vielleicht ein Gottesmann oder eine Gottesfrau werden können. Und so müssen wir für die beten, die nicht mehr bei uns sind, die mal bei uns waren als Kinder und die irgendwo geblieben sind und haben sich verabschiedet mit irgendeinem Stein im Herzen oder auf der Seele. Gott schenke uns Gnade, dass wir da viel, viel beten und dass wir uns da etwas schenken lassen vom Herrn, das diese Menschen zurückbringt. Amen.